Mein Gegenüber ist Dieter Grützner. Dieter ist Mitglied im Förderverein LD-Haus und soweit ich weiß, Rentner. Aber Dieter erzählt jetzt am besten mal selber, wer er ist, was er in seinem beruflichen und auch anderen Leben gemacht hat.
Ja, ich bin Mitglied im Förderverein des LD-Hauses. Ich bin in Dortmund geboren worden, in eine Arbeiterfamilie. Und wir haben auch in einem Arbeiterbezirk gelebt und gewohnt. Diejenigen, die sich mit Fußball auskennen, die kennen ja den Begriff Borsigplatz als Geburtsstätte des Vereins. Aber es war eben auch ein großer oder ist ein großer Arbeiterbezirk, wo viele Höscharbeiter, also dieses Stahlwerk, das es in Dortmund gab, gelebt und gearbeitet haben. Und dort bin ich groß geworden, dort bin ich zur Schule gegangen, in fast unmittelbarer Nähe zum Borsigplatz. Und mein Elternhaus ist sozialdemokratisch gewesen und so war es eben ganz normal, dass ich Mitglied bei den Falken wurde. Am Borsigplatz gab es einen Ortsverband mit 7 Gruppen, die damals
Wow.
da auf unterschiedlichen Altersebenen Mitglied bei den Falken waren. Und das hat nachhaltig mein ganzes Leben geprägt. Alles, was ich bei den Falken gelernt habe, Zusammenhalt, Solidarität, das hat mich das Leben über begleitet. Ich habe also eine ganz normale Volksschulbildung gehabt. Damals ging man 8 Jahre zur Schule, von 56 bis 64. Weil ich klein von Statur war, hat mein Vater gesagt, dann geh du noch mal zur Handelsschule. Und diesen Abschluss auf der städtischen Handelsschule war gleichgesetzt mit der mittleren Reife. Das hatte dann später noch Einfluss, weil ich habe dann eine Lehre als Industriekaufmann gemacht beim Energieversorgungsunternehmen VEW, Vereinigte Elektrizitätswerke, als Industriekaufmann und habe dann dort noch 4 Jahre in dem Beruf nach der Berufsausbildung gearbeitet. Und dann gab es die Möglichkeit, sozialdemokratische Bildungspolitik ermöglichte, dass man mit mittlerer Reife und Berufserfahrung dann die Fachhochschule besuchen konnte.
Okay.
Und dann habe ich mich für den Besuch der Fachhochschule für Sozialarbeit entschieden, habe das auch als Sozialarbeiter abgeschlossen und bin dann hauptamtlicher Bildungsreferent bei den Falken gewesen.
Also zu deinem eigenen sozialistischen Jugendverband zurück, aber
Genau,
diesmal hauptamtlich.
diesmal hauptamtlich. Und das habe ich dann bis 1980 gemacht und dann habe ich noch mal einen Studiengang Erziehungswissenschaften nachgelegt und ja, habe dann in so berufsbegleitenden Projekten gearbeitet für Jugendliche ohne Schulbildung und mehrfach Lehrstellenabbrecher, um da nochmal sozusagen die letzte Chance zu bieten, ja, eine Lehre abzuschließen und ihr Leben sozusagen positiv zu gestalten. Jetzt kommt der zweite Aspekt. Mein Vater, sagte ich schon, Sozialdemokrat, war in seiner Jugend bei den Edelweißpiraten.
Ah, okay.
Also mein Vater war ein sogenannter Latscher. Latschen ist so ein Begriff, wenn man eben schlendert und als Gegenbegriff zum Marschieren. So, mein Vater war also nicht in der Hitlerjugend, sondern hatte sich mit Jugendlichen aus der Gegend, wo er groß geworden ist, haben die
Wo
sich,
war das? Welche Gegend?
das ist am Steinplatz in Dortmund
In
gewesen,
Dortmund,
auch ein
okay.
Arbeiterbezirk. Und ist dann da auch schnell ins Visier der HJ und der Gestapo geraten und war auch in der Steinwache, das ist analog zum LD-Haus, war die Steinwache in Dortmund der Sitz der Gestapo. Ist da ein paar Mal eingesperrt und auch misshandelt worden. Und ja, diese Werte, die mein Vater damals vertreten hat, das habe ich so eigentlich bei Familienfeiern oder so gar nicht bewusst mitbekommen. Erst Mitte der 70er Jahre wurde durch einen Geschichtsprofessor in Dortmund bekannt, der hatte meinen Vater kennengelernt. dass mein Vater bei den Edelweißpiraten war. Ich kannte natürlich Edelweißpiraten aufgrund meiner Ausbildung und Vorkenntnisse, aber dass mein Vater das war mir nicht bewusst.
Darüber hat er auch nicht gesprochen in der Familie, oder?
Ja, also nicht so direkt. Die haben zwar immer so Dönekes erzählt, was sie da wieder gemacht haben und HJ-Streifendienste verprügelt und mussten dann flüchten und solche Sachen, die sind bei so Geburtstagsfeiern immer mal wieder so erzählt worden. Aber das habe ich nicht aus damaliger
Eingeordnet.
Sicht nicht so einordnen
Okay.
können. So, dann bin ich 1989 Landesgeschäftsführer beim Humanistischen Verband NRW geworden. Das ist also eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und die wurde dem Verband 1956 durch den Landtag verliehen. Also vor dem Hintergrund, dass es immer noch so Religionsgemeinschaften gibt, die versuchen, diese Körperschaftsrechte zu erlangen, dann ist das schon ein Privileg, dass dieser Weltanschauungsverband diese Körperschaftsrechte hatte. Und da war ich bis zu meinem Vorruhestand, war ich dort Landesgeschäftsführer und hatte vorher meine Frau kennengelernt, die aus Köln stammt. Und dann haben wir irgendwann geheiratet und dann bin ich offiziell nach Köln gezogen, 1998. Habe aber noch bis 2009 in Dortmund gearbeitet. Das heißt, ich bin immer irgendwie gependelt. Zwar nicht täglich, aber lange Zeit.
Wahnsinn, also ich muss mich jetzt selber erstmal sortieren. Du hast ja schon eine Fülle an Infos jetzt gegeben. Und bei mir schließt sich jetzt die Frage an, du bist nach Köln gekommen für deine Frau und ich hoffe, dir gefällt es in Köln. Aber dann bist du auch ans LD-Haus gekommen. Seit wann kennst du das LD-Haus?
Also ich habe das LD-Haus schon vorher mal besucht und war darüber informiert, was hier stattgefunden hat. In Dortmund war ich Kuratoriumsmitglied der Steinwache.
Okay.
Und dann habe ich in der Zeitung einen Artikel über Fritz Bilz gelesen. Und meine Frau kannte den, weil die auch Sozialdemokratin war, die kannte den Fritz Bilz aus diesem Zusammenhang. Und dann hat sie gesagt, dann ruf den doch mal an. Weil er forschte an irgendeinem Projekt. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gefragt, ich würde dir gerne helfen. Und dann meinte er, nee, melde dich mal beim LD-Haus. Die suchen eigentlich immer Leute, die da auch ehrenamtlich was tun. Das habe ich dann gemacht und dann gab es sozusagen ein Bewerbungsgespräch. Also die wollten natürlich wissen, wer ist der Mensch, warum interessiert er sich, warum will er hier ehrenamtlich arbeiten. Und nach dem Gespräch mit der Frau Matuszewski für die Dokumentation wurde mir dann nahegelegt, Zeitzeugeninterviews auszuwerten. Das Haus hat hunderte von digitalisierten Zeitzeugeninterviews, überwiegend audiomäßig, aber gibt auch Videoaufzeichnungen. Und da habe ich dann eine ganze Zeit bei Martin Rüther im Büro gesessen, einmal in der Woche, und habe mir über Kopfhörer Zeitzeugeninterviews angehört und habe daraus sozusagen ja die Essenzen gezogen und die verschriftlicht.
Okay.
Und im Haus gibt es das Faust, das ist ein riesiges Nachschlagewerk. Und da kann man dann Begriffe eingeben, beziehungsweise Situationen, aber auch Personenindex, den Wohnort, Straßen und Ereignisse, die man eintragen kann. Und jemand, der jetzt an einem bestimmten Begriff oder Namen oder Straße forscht, der ruft diesen Begriff oder den Namen auf und ihm wird dann angezeigt, auf so, so und so viel Berichten oder Stellen wird die Straße XY genannt. Oder das Ereignis der Pogromnacht, das kommt ja sehr oft vor, das wird auch von dem Herrn XY erwähnt. So, und dann kann man zugreifen, die Frau Matuszewski hat mir dann erzählt, durch meine Recherchen bzw. Übertragungen die sind schon in verschiedene Diplom- oder Masterarbeiten eingeflossen. Also ein Feedback, was einen dann ja auch irgendwie befriedigt, dass man das hier nicht so ohne Zweck macht.
Wenn ich das richtig verstehe, Dieter, du fütterst mit deinen Informationen, die du durch das Abhören, Abschauen von diesen Interviews bekommst, damit fütterst du Faust, damit andere Leute sozusagen, wenn sie Bedarf an Informationen haben, gezielter zugreifen
Genau.
können, sich weiter informieren können.
Genau,
Also,
das.
dass das Material, was im Haus gelagert ist, besser für andere externe Nutzerinnen zugänglich wird.
Das ist ja praktisch der Impuls, denn wenn jemand
Ja.
forscht, der wird dann natürlich sich das Interview auch noch mal im Original anhören oder ansehen. Aber der Impuls, der kommt durch die Auswertung dieser Zeitzeugeninterviews. Und
Naja,
das
wer seinen Keller nicht aufräumt, der weiß nicht, was er da gelagert hat. Also so jetzt mal im Bild
Genau, ja.
gesprochen, ist das natürlich eine super wichtige Sache. Ich ordne das in Regale ein und ich habe auch ein Register,
Genau.
worüber ihr da rankommt. Toll.
Und das sind jetzt aus verschiedenen Bereichen Interviews dabei. Also da waren schon Ostarbeiter, Zwangsarbeiter, politisch Verfolgte, emigrierte Juden, aber auch Angehörige von ehemaligen NS-Funktionären, aber auch ganz normale Bürger, die irgendwann mal interviewt worden sind. Also es ist eine breite Palette an vorhandenen Interviews und ja, das geht eigentlich nie zu Ende. Nur im Moment mache ich etwas anderes. Das Haus hat den Bestand des Theo Beckers
Ja.
aufgekauft, der ja, Tausende von Fotos gemacht hat, auch schon während der NS-Zeit ab 1934. Da hat er damals ein Fotoapparat geschenkt bekommen und von da ab an fängt er an, alles zu dokumentieren. So, und diese Fotos, die digitalisiert sind bereits, die übernehme ich jetzt auch in dieses Faust-System.
Das
Und
heißt, du gibst dem Stichwort, was darauf zu sehen ist.
genau.
Okay.
Auch genau wie vorher bei den Interviews, nach den gleichen Regularien sozusagen, Name, welches Ereignis oder wie heißt die Person, was allerdings ganz schwierig ist, weil Herr Beckers nie dazu geschrieben hat, wer derjenige, der in einem Porträt abgebildet ist, wer das letztlich ist.
Okay.
Er hat dann irgendwie so eine Inhaltsangabe gemacht, wo er die Namen zwar aufführt, aber nicht zuordnet. Genauso wie bei den zahlreichen Fotos von Köln selbst. So, da muss man dann gucken, bin ich ja kein Kölner, ich kann eher schlecht zuordnen. Aber manchmal so in dem Vorort, wo ich jetzt lebe, Buchforst, Buchheim, da kenne ich mich dann doch schon so ein bisschen aus. Und da, weil er eben so ein Fähnleinführer beziehungsweise so ein HJ-Funktionär war, im Stadtteil Buchforst kann ich dann, wenn da Aufnahmen sind, dann kann ich schon sagen, ach, das ist die oder die Straße.
Es gab ja hier vor einem Jahr ungefähr auch die Ausstellung mit den Fotos, wo es auch natürlich widersprüchliche Bewertungen gab. Warum muss man die eines HJ-Funktionärs die Fotos zeigen? Und es gab eben auch die andere Version zu sagen, auch das, er war ja auch katholisch und wie das zum Beispiel übereinging, seine Religion und dann eine derartig menschenfeindliche Weltanschauung, dass das vielleicht nochmal ein bisschen spannend macht und zur Geschichte mit dazugehört. Aber ich würde gern wissen, Dieter, seit wann machst du das konkret und in welchem zeitlichen Umfang investierst du seitdem hier deine Zeit auch?
Ich mache das seit 2010, also
Oh,
schon
13.
13 Jahre und einmal in der Woche. Wenn ich Zeit, wenn ich Lust habe, dann komme ich auch schon mal das zweite Mal in der Woche. Oder wenn so was ganz interessante Interviews waren, dann war ich selbst irgendwie so versessen darauf, das zu Ende zu bringen, dass ich dann eben dann nochmal einen Tag investiert ist der falsche Ausdruck. Also mit großem Interesse weiter ausgewertet habe.
Das heißt, also wenn du das hochrechnen würdest, hast du viel Zeit, Und wenn man das natürlich im Personal ansonsten rechnen würde, auch viel Geld sozusagen hier eingebracht. Hast du den Eindruck, dass das auch Anerkennung findet, was du da tust?
Ja, ich hatte vorhin ja schon mal erwähnt, die Frau Matuszewski hatte mir dann mal erzählt, wie wichtig das ist, dass diese Interviews ausgewertet werden. Also die hat mir schon dieses Gefühl vermittelt, dass das wertvoll für die Arbeit und Auswertung der NS-Zeit in Köln ist.
Und unser Verein hat der Förderverein hat der sich auch irgendwie da erkenntlich gezeigt, weil ich gerade überlege, also wenn ich sage, 40 € ist so der übliche Beitrag pro Jahr, wenn du deine Arbeitszeit ja irgendwo nur mit einem auch vielleicht geringen Betrag ja bewerten würdest, ist das eine Menge, was du wirklich auch real investierst, ja, in dieses Haus, in die Förderung dieses Hauses als Mitglied des Fördervereins.
Darüber habe ich eigentlich noch nie so nachgedacht. Also das mache ich ehrenamtlich, weil mich die Thematik natürlich interessiert und weil auch also ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist ja auch die Geschichte der Edelweißpiraten in Köln genau zu studieren. Und das hat auch dazu geführt, die Zusammenarbeit mit Martin Rüther, der jetzt ja leider auch nicht mehr hier im Hause ist, aber der mich immer motiviert hat, schreib doch mal die Geschichte deines Vaters auf. So, und dann habe ich den Verein Kinder des Widerstands kennengelernt. Das ist ein Zusammenschluss von Angehörigen ehemaliger Menschen, die in irgendeiner Form Widerstand während der NS-Zeit geleistet hat. Und die haben dann eine Buchreihe, eine Broschürenreihe publiziert. Und bei der den Widerstand in Köln haben die mich eingeladen, über meinen Vater, der allerdings Dortmunder war, zu berichten. Aber weil ich ja nun jetzt in Köln lebe, bin ich da mit einem Aufsatz über meinen Vater drin vertreten in der Broschüre.
Die Broschüre ist auch öffentlich zugänglich. Also wir könnten jetzt zu deinem Namen auch im Förderverein sagen, ihr könnt auch was über die Familiengeschichte von Dieter Grützner erfahren
Ja, das ist so.
und die
Also
Broschüre kaufen.
die Broschüre ist hier in der Bibliothek, neben den anderen, die über andere Gebiete in Nordrhein-Westfalen schon erschienen sind. Und eine Auswertung eines Interviews mit meinem Vater ist auch in Faust enthalten. Also das kann man schon nachprüfen. Aber nochmal zu der Frage, wie der Verein die Arbeit der Ehrenamtlichen hier würdigt, dann würde ich eher sagen, er ist zurückhaltend. Vielleicht, weil ihm gar nicht bewusst ist, dass Mitglieder seines Vereins hier ehrenamtlich tätig sind. Und ich habe da auch schon mal in der Vereinsversammlung so darauf hingewiesen, dass es im Rechenschaftsbericht vielleicht auch einen Satz über die Ehrenamtler geben sollte, die hier in ihrer Freizeit arbeiten.
Ich finde das eine richtige und wichtige Anregung, weil wenn man sich diese Dimension jetzt mal wirklich vorstellt, 13 Jahre. Ich sag mal, vielleicht nicht 52 Wochen, aber vielleicht 48 Wochen oder so. Das sind ja dann mal 8 Stunden, wenn man das rechnet pro Tag. Und du hast gesagt, hin und wieder auch noch mehr. Dann ist das wirklich ein enormer Beitrag auch für dieses Haus und der eben aus so einem Förderverein heraus, der dann auch erwachsen ist. Seit wann bist du denn Mitglied eigentlich im Förderverein? Das weiß ich auch nicht.
Muss ich
Länger
mal
als
überlegen.
2010?
Ja,
Ja.
2009, als ich nach Köln
Köln.
gezogen bin, bin ich zusammen mit meiner Frau, dann sind wir Mitglieder geworden
In einem Förderverein.
im Förderverein.
Das ist auch schon eine ordentlich lange Distanz, ne? Und dann wollte ich aber noch fragen, du hast gesagt, hin und wieder komme ich auch ein zweites Mal, wenn mich etwas derartig in einem Interview zum Beispiel so interessiert hat, so gepackt hat, das will ich jetzt zu Ende bearbeiten, hören, wie auch immer. Hast du dafür ein Beispiel?
Wir haben leihweise einen Bestand von der VVN bekommen, die Interviews mit ihren Mitgliedern geführt haben, die im Widerstand waren, die inhaftiert waren, die auch teilweise ermordet worden sind. In Brauweiler sind in den Endkriegsmonaten bei einige Menschen so misshandelt worden, dass sie daran gestorben sind. Und diese Interviews, da ging es ja jetzt ausschließlich um politisch Verfolgte. Das hat mich doch sehr gepackt. Wobei ich muss eine Einschränkung machen. Es gab vorher mal ein Interview mit verfolgten Roma oder Sinti aus Köln. Diese Schilderungen des Zeitzeugen, das war, oder der beiden Zeitzeugen, das hat mich wirklich sehr emotional erfasst. Das war alles so gruselig und grausig. Ich hatte vorher schon einige Berichte auch aus Konzentrationslagern von Überlebenden gehört. Das war natürlich auch alles furchtbar. Aber was die mit den Kölner Sinti gemacht haben, das fand ich ganz, ganz schrecklich. Und zum Glück habe ich, so, sagen wir mal, mit meiner Frau kann ich dann darüber reden. Dann reflektiere ich das und dann ist das auch irgendwie dann abgeschlossen. Aber das habe ich dann tatsächlich so emotional mit nach Hause genommen, dieses Interview. Das waren Verwandte von Markus Reinhardt, der ja hier auch im Haus bekannt ist. Ja, also wie gesagt, diese politisch Verfolgten und die Interviews daraus der Zeitzeugen, das hat mich auch sehr gefesselt. Und dann bin ich dann schon mal dann nochmal einen zweiten Tag hierher gekommen, um das dann nach einer Woche, so geht einem doch immer ein bisschen verloren, wobei ich das natürlich alles protokolliere und aufschreibe in Word und dann in Faust übernehme, sodass ich immer auf dem letzten Stand des Interviews auch bin. Es wird ja auch immer die Stelle notiert, also mit der Zahl, mit der Minutenzahl, wo an welcher Stelle das Interview dann geführt wurde. So, also ja, das hat mich gefesselt und dann bin ich eben auch mal den zweiten Tag in der Woche hier gewesen.
Ich habe gerade so eine Fantasie, dass NSDOC hier einen riesigen Server haben muss. Weil was du erzählst, wie er arbeitet und was an Material ja alles da ist, gibt es so einen riesigen Server, Dietmar?
Der ist bei der Nina Maluszewski. Da ist also sie hat den Hauptserver.
Weil das sind ja unheimliche Datenmengen,
oder? Ja, das ist irre. Also alleine, ich glaube, 30.000 Fotos oder mehr, ich glaube sogar viel mehr. Ach klar, bestimmt viel mehr. Interviews und Dokumente, digitalisierte Protokolle, zum Beispiel jetzt von Theo Beckers, gibt es alle Feldpostbriefe digitalisiert, seine eigenen Fotos. Also ich weiß nicht, was noch. Also es gibt ja auf dem Index, kann man ja suchen nach Bestandsnummer, nach Name, nach Adresse, nach Orten. Und zu allem gibt es tausende von Zugriffen. Also das muss ein unglaublich großer Umfang mittlerweile sein. Und ich habe ja wirklich nur immer diesen Teilbereich, ne, der digitalisierten Audioaufnahmen.
Den du bearbeitest.
Den ich bearbeitet habe. Ich weiß nicht, wie viele Interviews das in den letzten 13 Jahren waren. Da gibt es wahrscheinlich bei Frau Maluszewski auch eine Statistik drüber. Das weiß ich aber nicht. Aber es sind schon jede Menge.
Aber das habe ich mir so nie klar gemacht. Also was wirklich für ein Datenvolumen voraussichtlich hier auf irgendwelchen Servern halt lagert. Und das ist natürlich spannend und wird ja auch immer mehr werden. Und dann auch die Frage an dich, wirst du das auch weitermachen, so wie bisher? Das heißt, du gehörst zu den Menschen im LD-Haus. Weil man könnte ja fragen, was hat ein Fördervereinsmitglied jetzt hier in dieser Reihe zu suchen? Aber du bist ein Mensch im LD-Haus, weil du hier eben schon so viele Jahre auch ehrenamtlich arbeitest. Wirst du es weitermachen?
Ich habe mir vorgenommen, das weiterzumachen. Der Kontakt zu den übrigen Mitarbeitern, das beschränkt sich eigentlich auf einmal im Jahr beim Betriebsausflug. Da lernt man dann doch die mehr oder weniger die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen. Ansonsten habe ich meine Bezugspersonen hier im Hause und ja, darüber hinaus eben weniger Kontakte zu den anderen hier Beschäftigten.
Wenn du anderen Menschen von dieser Tätigkeit erzählst, ist das dann so für dich wie ein Hobby oder nennst du das anders? Und wenn du andere Hobbys hast, gibt es andere Hobbys bei dir?
Also die Arbeit hier, das hat was mit meiner Haltung zu tun. Ich bekenne mich als Antifaschist und mache das, weil ich das für notwendig halte, dass die Geschichte und das, was in Köln passiert ist, oder aber auch nicht nur in Köln, damit das nicht untergeht. Und gerade in dieser Zeit, wo so ein Erstarken des Rechtsradikalismus stattfindet, halte ich es umso wichtiger, dass diese Geschichten von Kölnern, von verfolgten Kölnern auch hier präsent ist. So, das hat was mit meiner Haltung zu tun. Und ansonsten, ja, das Interesse eben auch, ne? Ich habe dadurch auch einige Sachen über Köln dadurch erfahren. Und jetzt, ich lebe nun mal in Köln, bleibe für alle Zeiten Dortmunder. Das muss man natürlich auch sehen. Aber
Also Gelb-Schwarz ist schon eine beliebte
ja,
Farbkombination.
Gelb-Schwarz wird immer auch in meinem Herzen Platz finden. Obwohl meine ganzen Nachbarn sind ja alles Köln-Fans. Also wir kommen aber gut miteinander zurecht. Ne? Die Kölner sind tolerant, die Westfalen auch. Ja, weitere Hobbys. Ja, ich bin noch im Comedia, Kinder- und Jugendtheater auch ehrenamtlich. Habe mich da zum Veranstaltungsleiter ausbilden lassen. Da hat das LD-Haus auch schon mal von profitiert, weil als diese Spendenverdopplungsaktion war, hat mich damals der Dr. Müller, als er erfahren hat, dass ich so eine Ausbildung zum Veranstaltungsleiter habe, hat der mich dann eben auch eingesetzt bei einer Veranstaltung mit Wilfried Schmickler.
In der Comedia,
Ja, das war in dem,
nee, in der VHS, das war im
das war in der.
Forum, ne?
Ja,
In der
genau, in der
VHS,
VHS war
genau.
das, genau. Aber auch als in der Comedia, die große Veranstaltung mit Caroline Kebekus und Wilfried Schmickler und
Nee, das
Markus
war
Granath und Fatih
Fatih Çevikoğlu war das.
Çevikoğlu, genau, ja, richtig. Da habe ich auch die Veranstaltungsleitung gemacht. Das heißt, da habe ich dann mit dem Verantwortlichen des LD-Hauses kooperiert, sozusagen.
Okay.
Und dann mache ich noch, dann bin ich noch im Vorstand des Humanistischen Verbandes, den es auch in Köln gibt, berate zum Abschluss einer Patientenverfügung, habe eine Sprecherausbildung. Das heißt, ich kann bei Trauerfeiern, bei Feiern zur Geburt oder Eheschließung kann ich sprechen und das auch, weil wir Körperschaft des öffentlichen Rechts sind, im Familienstammbuch so beurkunden. Das mache ich aber nicht mehr, weil ich gesagt habe, so jetzt habe ich ein gewisses Alter erreicht, dann brauche ich das nicht mehr zu machen. Aber wir machen noch die Jugendfeiern, die humanistische Jugendfeier in Köln, also so ein Übergangsritus von Kindern, die mit Religion eben nicht mehr verbunden sind, mit 14, 15. Machen wir so eine Übergangsfeier, die heißt eben seit über 170 Jahren Jugendweihe oder Jugendfeier. So, das mache ich noch. Und dann bin ich noch Vorleseoper in der Kita.
Boah.
Einmal in der Woche. Ja, das ist eine halbe Stunde Vorlesen, aber das ist direkt bei mir im Vorort. Eine unserer Nachbarinnen hatte oder haben, die haben zwei Kindergartenkinder. Und da habe ich mal beiläufig erzählt, dass ich in einem anderen Vorort bis Corona einsetzte, da Vorleseoper war. Dann fragte sie, ja, hast du nicht Lust, das hier in deinem Heimatvorort Buchan zu machen? Unsere Kinder gehen da oder mein Sohn geht da ja hin. Und dann hat die das vermittelt und seitdem bin ich Vorleseoper in der Kita in Buchheim.
Also da fiel irgendwann vor einer Weile mal das Stichwort, du bist in den Vorruhestand gegangen. Aber wenn ich das jetzt richtig wahrnehme, hast du einen schon lange anwährenden Unruhestand, den du auch nicht oder kaum bereit bist, sozusagen auch zu beenden. Das trägt also deine Haltung, deine Werte in deinem Leben, sozusagen, die lebst du und pflegst du auch jetzt durch das, was du tust, weil ich eben mal so gedacht habe, aha, das ist sozusagen dieser historisch-politische Aspekt hier im Haus, Kinder, Jugend, weil du ja auch Sozialarbeit gemacht hast und eben auch deine Werte in diesem humanistischen Verband weiterzupflegen und auch weiterzugeben. Das ist ja schon beachtlich viel. Mir ist eigentlich das Wort durch den Kopf gegangen, mit Dieter Grützner haben wir jetzt einen Hidden Champion hier kennengelernt, was ich klasse finde. Ich danke dir sehr für das Gespräch und für die Bereicherung, die du da gegeben hast und wünsche dir alles Gute für deine vielfältigen Aktivitäten.
Vielen Dank.